Herzlich willkommen zur Audioeinführung zu Jacques Offenbachs Opera Fantastique Hoffmanns Erzählung. Arbeiten, stets und ständig arbeiten. Ich bedauere dies um jener Willen, die meine Musik nicht lieben, denn ich werde bestimmt sterben mit einer Melodie an der Spitze meiner Feder. Es scheinen fast prophetische Worte zu sein, die Jacques Offenbach in einem Brief an den Journalisten Bourdin der Zeitschrift Figaro im März 1864 richtete. Aufgefordert, einige Details aus seinem Leben preiszugeben, definierte der Komponist das unablässige Arbeiten als sein schreckliches, unausrottbares Laster. Und er sollte Recht behalten. Offenbach verstarb mit einer Melodie an der Spitze seiner Feder, seiner Opera Fantastique, Hoffmanns Erzählung. Es ist ein Werk, dessen Stoff Offenbach mehrere Jahrzehnte mit sich trug und schließlich gegen Ende seines Lebens zur Umsetzung brachte, als Opus Ultimum, als Schwanengesang. Es sollte sein wohl größter Erfolg werden. Die Spielpläne der Opernhäuser weltweit legen bis heute jede Saison aufs neue Zeugnis davon ab. Obgleich das Werk 1881 uraufgeführt wurde, kam es schon 1851, also 30 Jahre zuvor, zu einer wegweisenden Begebenheit. Denn genau in diesem Jahr wurde im Pariser Théâtre de l'Odéon ein Sprechtheaterstück uraufgeführt, das Offenbachs Interesse erregte. Les Contes d'Hoffmann, Hoffmanns Erzählung von Jules Barbier und Michel Carré. Die beiden Autoren verarbeiteten in ihrem Stück Erzählungen des deutschen Dichters der Schauerromantik, E.T.A. Hoffmann. Die Besonderheit hierbei: Sie bildeten eine Rahmenhandlung, die den Dichter selbst auftreten und als jeweilige Hauptfigur in seine Erzählungen eintauchen lässt. Grundlegend verarbeiteten sie in der Rahmenhandlung die Werke Don Juan und Clensac genannt Zinnober. Die Binnenakte bilden jeweils komplette Erzählungen Hoffmanns ab. Der Sandmann im Olympiaakt, Rat Crespel im Antoniaakt und die Abenteuer in der Silvesternacht im Giulietta-Akt. Und auf jenem Sprechtheaterstück basiert eben das Libretto der Oper. Hoffmann allerdings war nicht nur Schriftsteller. Vielmehr wirkte er als Universalkünstler, der auch zeichnete und komponierte, darunter einige Opern. Dieses besondere Vermögen lieferte die entscheidende Kernidee für die Grazer Konzeption. Die Potenzierung der fantastischen Kraft des Werks durch die Einbeziehung verschiedener Kunstformen. Jede der Erzählungen in den Binnenakten wird von einem anderen Regieteam umgesetzt, das jeweils für eine andere Kunstform steht. Somit sind an einem Opernabend vier unterschiedliche Regiehandschriften zu erleben. Hoffmann wird also in Graz nicht nur als Erfinder und Erzähler fantastischer Geschichten gezeigt, sondern er drückt sich auch in unterschiedlichen Kunstformen aus, wird also als Universalkünstler dargestellt. Für die Inszenierung der Rahmenhandlung sowie für die innere und äußere Rahmung war Regisseur Tobias Ribitzky zuständig. Ziel des ersten Aktes war es, die Spielfläche für die Erzählungen Hoffmanns zu bereiten. Hierbei war die grundlegende Frage, was nun eine geeignete Spielfläche sein könnte. Was benötigt ein Dichter? Einen Tisch, etwas zum Schreiben und, in Hoffmanns Fall, ein Glas Wein. Für die Rahmung des Werks ist natürlich auch das Bühnenbild von großer Bedeutung. Gemeinsam mit dem Bühnenbildner Stefan Riekhoff entwickelte Tobias Ribitzky ein Bühnenbild, das im ersten Akt der Oper wie ein leeres Blatt Papier funktioniert. Der Dichter fängt an zu schreiben und plötzlich entsteht eine neue Welt. Er entzündet das Licht seiner Inspiration und die Handlung nimmt ihren Lauf. Als einendes Element, das alle Akte umfasst, wurde der Theatervorhang gewählt. Er ist das Theaterzeichen schlechthin und wird in jedem Akt mit neuer Bedeutung aufgeladen. In der Rahmenhandlung in Akt 1 begegnen wir dem Dichter Hoffmann. Er beginnt zu schreiben. An seiner Seite seine Muse, die einen dringenden Punkt auf ihrer Agenda hat. Sie muss Hoffmann in dem für sie perfekten Zustand halten. Ganz dem romantischen Künstlerbild entsprechend muss der Künstler leiden, um Kunst erschaffen zu können. Das bedeutet nun konkret in Hoffmanns Fall aus Sicht der Muse, dass er keine glückliche Liebesbeziehung führen darf. Die Muse befürchtet, wenn der Dichter im Glück aufginge, würde er nicht mehr dichten. Allerdings darf der Dichter auch nicht zu unglücklich werden, denn auch dann bestünde die Gefahr, dass seine Kreativität versiegt. Die Muse muss Hoffmann also immer auf dieser schmalen Schwelle halten. Das konkrete Problem, mit dem sie sich zu Beginn der Oper konfrontiert sieht, ist, dass sich Stella wieder mit Hoffmann in Verbindung gesetzt hat. Stella ist die Frau, mit der Hoffmann amorös verbunden war. Zwischen ihnen gab es allerdings einen Vorfall, für den sie nun in einem Brief um Verzeihung bittet und somit für die Muse zu einer Bedrohung wird. Dieser Brief wird von Lindorf abgefangen, den Hoffmann als Widersacher empfindet. Lindorf, der nun auch Interesse an Stella hat. Danach beginnt der Dichter in Gesellschaft zu erzählen. Die Erzählung über die bucklige Gestalt Glenn Zack allerdings fließt jäh über in ein Fantasieren über Hoffmanns geliebte Stella. Über sie berichtet er nun in drei unterschiedlichen Erzählungen, in denen er sie als Automatenfrau, als todkranke junge Sängerin und Kurtisane beschreibt. Der Protagonist der Oper projiziert also verschiedene Frauenbilder auf seine geliebte Stella, die ihm den unverstellten Blick auf die eigentliche Person Stella verschleiern. Diese Form der Projektion wird besonders im Olympiaakt, dem zweiten Akt der Oper, deutlich. Hoffmanns Blick auf die Frauenfigur Olympia ist komplett verstellt. Aufgrund einer Brille, die Hoffmann von dem Optiker Coppelius verkauft bekommt, erscheint ihm die leblose Automatenfrau Olympia lebendig. Er projiziert all seine Wünsche, seine Frauenbilder auf sie, ohne zu bemerken, dass es sich bei ihr um einen Automaten und nicht um eine reale, lebendige Frau handelt. Nahezu inhaltlich zwingend bat sich für die Umsetzung dieser fantastischen Welt das britische Künstlerkollektiv 1927 an. In ihren Arbeiten führen sie handgezeichnete Projektionen und Animationen mit dem Live-Acting der Sängerinnen und Sänger auf der Bühne zusammen. Das Interagieren des lebenden Menschen mit den Projektionen entfesselt einen besonderen Zauber. 1927 war es wichtig, mit ihrer Interpretation einen kritischen Kommentar zur Objektifizierung der Frau durch die männliche Begierde abzugeben. Olympia scheint alle Begierden Hoffmanns zu erfüllen. In seinen selbstzentrierten Visionen sieht er in ihr nur das, was sie für ihn sein könnte. Erst am Ende des Aktes werden diese Visionen buchstäblich in Stücke gesprengt. Spätestens nach dieser ersten Erzählung wird auch die Grundstruktur der einzelnen Erzählungen deutlich, die bereits in Akt 1 angelegt wurde. Der Dichter setzt sich stets als männlichen Protagonisten in seinen Erzählungen ein, immer in Begleitung der Muse bzw. Niklaus, in den sich die Muse wandelt, um Hoffmann in seine Welten folgen zu können. Auch treffen wir immer auf eine Frauenfigur, die Hoffmann begehrt und sich meist Hals über Kopf in sie verliebt. Und natürlich begegnen wir auch immer wieder der Figur des Widersachers, der im ersten Akt als Lindorf angelegt wurde und in den weiteren Akten immer in derselben Funktion, aber in unterschiedlichen Rollen als Coppelius, als Dr. Miracle und Dapertutto auftritt. Eben jene Struktur zeigt sich auch im Antonia-Akt, dem dritten Akt der Oper. Wir tauchen nun in die Erzählung rund um die junge, todkranke Sängerin Antonia ein. Das Singen, ihre Leidenschaft, droht sie aufgrund ihrer Krankheit umzubringen. Deshalb muss sie ihrem Vater versprechen, dass sie nicht mehr singen wird. Antonia ist eine Frau, die komplett fremdbestimmt ist. Das ist auch bei Olympia der Fall, allerdings mit dem Unterschied, dass es sich bei Antonia um eine menschliche Figur handelt. Antonia kann nicht alleine über sich und ihren Körper entscheiden. Der Vater bestimmt über sie, Dr. Mirakel greift auf einer anderen Ebene auf sie zu und auch Hoffmann projiziert seine Erwartungen auf sie. Sie wird gleichsam einer Puppe gespielt, ohne ihren eigenen Willen verwirklichen zu können. Handelte es sich bei Olympia um eine Puppe, eine Automatenfrau, die von Menschen erfunden und geleitet wird, ist Antonia hingegen in der Grazer Konzeption ein Mensch, der von Puppen geleitet wird. Jenes Fremdbestimmtsein findet eine Übertragung in der Kunst des Puppenspiels. Somit wurde der Antonia-Akt Neville Tranter, Puppenspieler und Puppenbauer, anvertraut. Hoffmann, Antonia und Niklos definierte er als Menschen in einer Welt der Puppen. Die lebensgroßen Klappmaulpuppen werden eigenhändig von den Sängern des Dr. Mirakel, des Kaspel und des Franz gespielt. Ein Sonderfall bildet die Stimme der Mutter Antonias. Der Geist der Mutter erscheint szenisch auf der Bühne, wird allerdings rein von Puppenspielern gespielt. Die Stimme erklingt aus dem Off. In der Welt der Puppen, von denen Antonia geleitet wird, hat Regisseur Neville Tranter noch eine weitere Figur hinzuerfunden. Min. Er ist klein und bucklig und von tiefstem Herzen in Antonia verliebt. Es war ein Anliegen des Regisseurs, einen Charakter auf der Bühne zu haben, der Antonia wahrhaftig liebt. Jemand, der echt für sie da ist, der echt um sie trauert, wenn sie stirbt. Ihr ist es gar nicht bewusst, dass diese Figur existiert. Nur Hoffmann, Niklaus, Dr. Mirakel und das Publikum wissen von seiner Existenz. Die letzte Erzählung rund um die Kurtisane Giulietta inszenierte die Choreografin und Regisseurin Nanine Linning. Ihre künstlerischen Wurzeln liegen im multi- und interdisziplinären Denken. Ihr Ziel ist es, verschiedene Kunstformen, die Musik, den bewegten Körper und Couture sowie Video, Licht und auch Philosophie miteinander zu verschmelzen. Im vierten Akt der Oper, dem Giulietta-Akt, hat sie den Körper zum Hauptthema ernannt. Der Fokus ihrer Arbeit liegt in diesem Akt, der dezidiert mit den Erwartungen Hoffmanns spielt, mit seiner eigenen Blindheit, auf der Verkörperung der Intentionen der Figuren durch das Singen, die Bewegung. Nanine Linning war es wichtig, die Erzählung in unsere heutige Zeit zu verlegen, in eine Zeit, in der die Menschen einen sehr großen Einfluss auf die Natur haben. Das Steigen des Meeresspiegels, das durch den Klimawandel verursacht wird, bildet den Hintergrund, vor dem die Geschichte spielt. Wir befinden uns in Venedig, in einer Stadt, die durch die Gezeiten zweimal am Tag geflutet wird. So entstand die Idee, dass die Erzählung vom Wasser auf die Bühne gespült wird. Sie wird dem Publikum präsentiert und verflüchtigt sich dann wieder mit dem sich zurückziehenden Wasser. Hierbei hat die Regisseurin dem Chor eine bedeutende Funktion beigemessen, da er eben jene Gezeiten versinnbildlicht. Der Chor beginnt den Akt, setzt die Handlung in Gang, schwemmt die Geschichte auf die Bühne und nimmt sie am Ende wieder mit ins große Unbekannte, ins Meer. Die Erzählung handelt von der Kurtisane Giulietta, die im Auftrag der Patutus Hoffmanns Spiegelbild raubt und den Dichter so nicht nur zum Zusammenbruch bringt, sondern ihn auch durch geschickte Winkelzüge zum Doppelmörder werden lässt. Im sich nun anschließenden fünften Akt, nachdem Hoffmann seine letzte Erzählung beendet hat, nimmt er Stella wahr, die alles mit angehört hat. Zynisch tritt er ihr gegenüber. Sie wendet sich ab. Die Muse ermutigt den Dichter, erneut Schaffenskraft aus seinem Schmerz zu ziehen. Jacques Offenbach verschlägt es in seiner Jugend nach Frankreich, nach Paris, um dort eine Instrumentalausbildung auf dem Cello zu erhalten und sein Glück zu versuchen. Ein rauschender Erfolg allerdings stellt sich erst im Zweiten Kaiserreich in den Jahren zwischen 1852 und 1870 ein. In dieser Zeit wird er zum Abgott der Boulevards. Rossini nennt ihn den Mozart der Champs-Élysées. In dieser Zeit erlangt er mit seinen Operetten Weltruhm. An dieser Stelle seien nur etwa Orpheus in der Unterwelt, die schöne Helena oder Pariser Leben genannt. Mit dem Untergang des Zweiten Kaiserreichs allerdings schwand sein Ruhm. Er wurde gar gemieden. Mit dem Untergang des Zweiten Kaiserreichs und dem Beginn des Deutsch-Französischen Kriegs 1870 galt Offenbach nicht nur als Paradiesvogel einer vergangenen Epoche, sondern sah sich damit konfrontiert, dass das Pariser Publikum den deutschen Komponisten mied. In der französischen Presse bezeichnete man ihn als Spion Bismarcks, in der deutschen Presse als Vaterlandsverräter. In eben jener schwierigen Zeit erinnerte sich Jacques Offenbach an eben jenes Theaterstück, das er vor vielen Jahren gesehen hatte. Le Comte Hoffmann, Hoffmanns Erzählungen von Jules Barbier und Michel Carré. 1873 trat der Komponist in Kontakt mit Jules Barbier, Michel Carré war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben, und bat um die Umarbeitung des Theaterstücks zu einem Libretto. Barbier nahm den Auftrag an. Bereits in der Entstehungsphase der Oper wurden viele mögliche Aufführungsvarianten entwickelt. Je nach geplanter Sänger- und Sängerinnenbesetzung wurden Rollen musikalisch nachjustiert. So war etwa die Partie des Hoffmann heute als Paraderolle für Tenöre geltend, über lange Zeit für einen Bariton angelegt. Auch die Partie der Muse Niclos wurde fortlaufend an den Stimmumfang der geplanten Besetzung angepasst. Und nicht zuletzt hatte auch das jeweils für die Uraufführung anvisierte Opernhaus Auswirkungen auf die Grundanlage der Oper. Die Pariser Theaterprivilegien schrieben fest, dass die verschiedenen Häuser nur unterschiedliche Genres auf der Bühne zeigen durften. Das zog die Konsequenz nach sich, dass Offenbach sowohl eine Dialog- als auch eine Rezitativfassung erarbeitete. Für die Produktion an der Oper Graz haben wir uns für die Rezitativfassung entschieden. Einen ersten Meilenstein in der Genese des Werks stellte im Frühjahr 1879 ein Konzert im Hause Offenbachs mit Auszügen aus der im Entstehen begriffenen Oper dar. Im Nachgang dieser Veranstaltung konnte die Uraufführung in der Opera Comique ausgehandelt werden. Mehr als ein Jahr später, am 11. September 1880, begannen dann die Proben. Mittlerweile war Offenbach sehr schwer erkrankt, schien aber noch einmal aufzuleben. Wenige Wochen später aber, am 5. Oktober 1880, verkündete der Komponist, dass es wohl seine letzte Nacht auf Erden sein würde. Er sollte Recht behalten. Offenbach hinterließ seine Oper unvollendet. Der Klavierauszug der ersten vier Akte war mehr oder weniger fertiggestellt. Der fünfte Akt war in groben Zügen skizziert. In der Folge wurde sein Schüler Ernest Guiraud damit beauftragt, das Werk zu vollenden. Er sollte aus den hinterlassenen Skizzen einen schlüssigen letzten Akt formen und das Werk instrumentieren. Bereits Guiraud nahm zahlreiche Änderungen an der Oper vor. Trotz zahlreicher Kürzungen dauerte die Generalprobe am 1. Februar 1881 stolze 4,5 Stunden. In der Folge kam es zu weiteren harschen Strichen, die vornehmlich den vierten Akt betrafen. Am 10. Februar 1881 wurde Hoffmanns Erzählung in der Pariser Opera Comique uraufgeführt und begeistert aufgenommen. Als Schwanengesang eines großen Künstlers. Die Uraufführungsproduktion wurde 101-mal gegeben. In der Folge war das Werk weiteren starken Eingriffen unterworfen. Zu den unzähligen Varianten, die im Vorfeld der Uraufführung und des Kompositionsprozesses entstanden waren, gesellten sich viele weitere hinzu. Teile des Werks gingen verloren und tauchten Jahrzehnte später wieder auf. Ein wahrer Krimi der Werkfassung entspann sich, der mit einer Ausgabe der Musikwissenschaftler Jean-Christophe Keck und Michael Kay aller bis dato bekannten Originalquellen und einiger Varianten fremder Hand 2005 zu einem vorläufigen Ende kam. Die Tatsache, dass sich Offenbach gegen Ende seines Lebens mit einem Stoff auseinandersetzte, der das zutiefst romantische Bild eines Künstlers ins Zentrum stellt, der an der Unvereinbarkeit von Leben und Schaffen scheitert und unweigerlich scheitern muss, entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Auch die Obsession, künstlerisch wirken, sich ausdrücken zu wollen, um nicht dem Vergessen anheimzufallen, schwingt in jeder Note von Hoffmanns Erzählung mit. Muss sich der Protagonist der Oper entscheiden, ob er ein bürgerliches Leben führen und, so die Behauptung, damit der Kunst entsagen will, oder seiner Muse folgen, die für den Produktionsfluss des notwendig unglücklichen Künstlers sorgt, bewegten sich Offenbach und der reale Hoffmann im Gegensatz dazu zwischen den Welten des bürgerlichen und des Künstlerlebens. Offenbach war Ehemann und Vater, unterhielt einen soliden Haushalt, war Boulevardier, Komponist und Theatermacher. Hoffmann rotierte zwischen seinem bürgerlichen Beruf als Jurist und dem Dasein als Künstler, der seine Inspiration in der Weinstube fand. So entsprachen weder Offenbach noch Hoffmann dem romantischen Bild des Künstlers in Reinform. Die Tragödie, dass Offenbach seine letzte Oper als Fragment hinterlassen musste, das Dahinsiechen des kranken Komponisten über seiner Oper, des Künstlers über seinem Werk, all das hätte Hoffmann in seinen Erzählungen nicht besser erfinden können. So ergibt sich eine Parallele, die beinahe erschaudern lässt. Offenbach und seine unvollendete Oper könnten auf unbeabsichtigte Weise als Sujet einer der Erzählungen E.T.H. Hoffmanns gelten. Einer Erzählung über einen Künstler, der mit letzter Lebenskraft übermenschlichen, schöpferischen Eifer entfacht, der sich noch einmal Gehör verschaffen will und der mit himmlischer Melodie der Welt in seinem letzten Atemzug das Credo eines romantischen Künstlers zuhaucht. Man ist groß durch die Liebe, aber größer noch durch die Tränen.